Willkommen zurück zur 92. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wie ich in der letzten Folge ja schon angekündigt hatte, kommt heute der zweite Teil aus dem Interview mit Antonia Peters. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, könnt ihr das natürlich gerne noch nachholen. In der letzten Folge hat Antonia erzählt, wie ihr Weg mit Trichotillomanie verlaufen ist, was ihr geholfen hat und auch wie sie selbst zur Selbsthilfe gekommen ist, in der sie sich ja immer noch sehr stark engagiert. Und heute geht es nochmal darum, was Zwangserkrankungen aus ihrer Sicht denn eigentlich so sind und was sie ausmacht und was für eine Rolle die Selbsthilfe spielen kann. Und ja, ich denke, das mit der Selbsthilfe lässt sich auch sehr gut auf andere psychische Erkrankungen übertragen und ist auch sehr spannend. Wir sprechen über Selbsthilfegruppen, was Angehörige so tun können und natürlich auch, wo ihr weitere Infos zum Thema finden könnt. Links packe ich euch außerdem noch in die Folgenbeschreibung, wenn euch das interessiert. Ja, jetzt geht's direkt los mit dem zweiten Teil des Interviews. Innenleben. Der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Wie würdest du jemanden, der überhaupt keine Ahnung von Zwangserkrankungen hat und der das total schräg oder komisch findet, in wenigen Worten erklären, was ist das eigentlich?
Oh, das ist schwierig. Also eine Zwangsstörung, also wir selber finden es ja auch komisch. Ja, wir können uns das ja manchmal auch nicht erklären. Aber es hat irgendwann in unserem Leben vielleicht mal eine Situation gegeben, die uns überfordert hat. So. Was weiß ich, da haben sich die Eltern getrennt, da ist jemand gestorben, da gab es Mobbing oder eine schwere Krankheit. So Menschen, die eine Zwangsstörung haben oder psychisch krank sind, die sind in der Regel auch sehr feinfühlig, sehr introvertiert und die machen viel mit sich selbst ab. Und plötzlich entdecken sie vielleicht, wenn ich die Tür auf und zu mache, immer wieder kontrolliere, geht es mir besser oder wenn ich das tue, dann passiert meinen Angehörigen nichts. Also es hat ja auch viel damit zu tun, um das Unheil von anderen abzuwenden. Also es ist eine Bewältigungsstrategie mit Ängsten, mit Emotionen, mit Belastung umzugehen, die sich aber dann leider sehr schnell verfestigt und je länger es dauert, umso chronischer wird sie, also sie chronifiziert sich sehr schnell und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass du relativ zeitnah erkennst, dass du Zwangsstörung hast oder an einer Zwangsstörung leidest und dann in Therapie gehst. Also früher hieß es immer, so nach 10 Jahren haben Leute dann so gemeint, naja, jetzt muss ich vielleicht mal irgendwas tun, aber dann eigentlich ist es schon zu spät. Heute auch durch unsere Arbeit, durch unsere Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung und so, geht es sehr viel schneller. Also das kann von 3 Monaten bis zu 5 Jahren dauern, bis sich jemand dann mal an uns wendet. Aber je eher du dir Hilfe suchst, umso besser ist es. Und also was ich anderen noch sagen würde, ist, dass wir keine Menschen sind, die irgendwie Monster sind oder die anderen irgendwas antun wollen oder die gefährlich sind, sondern wir sind Menschen wie du und ich, die einfach nur einen kleinen Teil ihrer Persönlichkeit haben, der sie vor Ängsten und den Widrigkeiten des Lebens schützt. Der Zwang ist eine Art Schutz vor dem realen Leben. So. Und man kann mit uns genauso Spaß haben und wir können genauso arbeiten und Freundschaften schließen und Partnerschaften eingehen wie andere Menschen auch. Nur wir werden manchmal durch den Zwang auch daran gehindert. Und vor allen Dingen werden wir daran gehindert, auch wie andere, wie die Gesellschaft mit uns umgeht. Dass man uns belächelt, dass man uns nicht für voll nimmt, dass wir uns eben nicht trauen, offen damit umzugehen, weil man uns nichts mehr zutraut. Also ganz besonders in Schule, Ausbildung und Beruf. So. Also da ist es immer noch so, dass die Menschen sich dort nicht outen, weil sie eben das Gefühl haben, sie würden dann ihren Job verlieren, sie würden nicht mehr wahrgenommen werden. Und ich als Vorsitzende würde mir natürlich wünschen, ich weiß noch, als ich damals vor über 20 Jahren anfing, habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich in 10 Jahren auf der Parkbank sitze. Neben mir sitzt jemand mit einem Gipsarm, der mir erzählt, er war im Skiurlaub und hat sich den Arm gebrochen. Und ich würde sagen, ja, und ich habe eine Zwangsstörung, ich habe eine Therapie gemacht und jetzt geht es mir gut. Und der sagt nicht, was ist das denn, sondern der sagt, ah, Zwangsstörung kenne ich. Also wo es dann kein Nachfragen mehr gibt oder Stirnrunzeln mehr gibt, sondern dass psychische Erkrankungen einfach in die Mitte der Gesellschaft gehören. Aber so weit sind wir lange noch nicht. Leider, immer noch. Und jetzt, was ja so die Versorgungssituation angeht, wird es gerade Menschen, die schwer erkrankt sind, und das, dazu gehören ja auch Zwänge, sehr, sehr schwer gemacht, überhaupt in Therapie zu kommen, weil viele Therapeuten dann eher die Erkrankungen bevorzugen, die man leichter behandeln kann, als die, die schwerwiegend sind. Ja, und das finde ich natürlich sehr, sehr bedauerlich und sehr ärgerlich für die Betroffenen.
Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Aber ich finde dieses Bild, gemeinsam auf der Bank zu sitzen und über psychische Erkrankungen genauso zu sprechen wie über körperliche, finde ich wirklich sehr schön. Das würde ich mir auch so wünschen. Mhm. Würdest du sagen, dass selbstverletzendes Verhalten auch zu den Zwangserkrankungen dazugehört?
Nein. Also wir uns die Haare ausreißen oder an der Haut kratzen, sind früher als Borderliner oder selbstverletzendes Verhalten eingestuft worden. Das ist es aber nicht, denn bei selbstverletzendem Verhalten kommt häufig noch die hohe Selbstmordgefährdung dazu. Und das ist bei Zwangsstörungen überhaupt nicht der Fall. Was wir eben gemeinsam haben mit den Zwangsstörungen, ist der hohe Perfektionismus, ist die Schwierigkeiten, Emotionen wahrzunehmen, dass wir diese Handlungen, wenn wir einmal damit angefangen sind, nicht aufhören können und wir auch einsehen, das, was wir da tun, dass das unsinnig ist, aber wir können es eben nicht lassen. Also da sind schon einige Komponente, die mehr zur Zwangsstörung tendieren als zum selbstverletzenden Verhalten.
Was würdest du angehörigen Menschen raten? Wie können die Betroffene unterstützen?
Oh, die Angehörigen, die leiden. Die leiden manchmal mehr als der Betroffene selbst. Weil wenn, stell dir vor, deine Freundin, dein Mann, deine Mutter würden jetzt ständig alles kontrollieren zu Hause. Und die würde sagen, komm, du musst mir jetzt helfen, sonst kann ich nicht aus der Tür gehen. Oder du musst dich bitte, bevor du in die Tür reinkommst, dich umziehen, weil du bringst ja Schmutz mit rein und dann würde hier alles verseuchen. Und es würde Tag für Tag so gehen und es würde immer schlimmer werden. Du wärst am Boden zerstört. Du würdest sehen, dass der geliebte Mensch sich sowas antut und du stehst daneben und kannst nicht helfen. Und viele machen dann einfach mit, um das Leben Friedens willen. Nur damit unterstützen sie die Zwänge. Und wir empfehlen immer, unterstützt es möglichst nicht. Der Experte sagt, gar nicht unterstützen. Wo ich dann sage, okay, nimm es langsam zurück. Sage, okay, versuch zweimal die Hände zu waschen, statt 10-mal. Du schaffst das. So, oder ich helfe dir einmal, die Tür zu kontrollieren, aber dann lasse ich es. Also baue es langsam ab, damit auch das Vertrauen nicht aufgegeben wird. Und mache dich selber schlau, was sind Zwangsstörungen, wie behandelt man sie. Es gibt ja Bücher dazu, es gibt unsere Webseite, es gibt Seminare dazu, es gibt Videos dazu, da kann man sich informieren. In ganz schlimmen Fällen, wenn es gar nicht anders geht, brauchst du vielleicht selber Hilfe vom Therapeuten. Wenn du Glück hast, kann der dir eine Diagnose stellen, sodass es bezahlt wird von der Kasse. Wenn nicht, dann musst du es halt selber bezahlen, aber hol dir irgendwie Unterstützung. Es gibt ja auch diese sozialpsychiatrischen Dienste, die kennen sich zwar mit Zwangsstörungen nicht so unbedingt gut aus, aber sie können dir zumindest helfen, ein Stück Freiheit wieder zu gewinnen und dem Betroffenen auch aufzuzeigen, wo es Hilfe gibt, ne, und ihn dabei unterstützen. Also das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen, den Betroffenen auch sagen, es gibt Hilfe und du musst dir helfen lassen, sonst wird es immer schlimmer. Und ich unterstütze dich nicht, weil ich dich nicht mehr lieb habe, sondern weil der Zwang immer größer wird, wenn ich das tue. So, und ich sage immer ganz vielen Angehörigen, vergiss dich selber nicht. Also tu dir selber auch immer was Gutes. Suche dir Nischen, wo du deine Energie noch mal stärken kannst, wo du deine Hobbys pflegst, wo du dich mit anderen Betroffenen in der Selbsthilfegruppe triffst oder mit Freunden, dass du auch wieder Energie hast, um deinen Angehörigen beizustehen. Also du darfst dich selber nicht vergessen in dieser Erkrankung. So, das ist ganz wichtig.
Was glaubst du, was spielt die Selbsthilfe so für eine Rolle? Ist das für jeden Menschen unterschiedlich? Würdest du sagen, manche können da mehr profitieren als andere Menschen? Oder,
Also ich persönlich bin ein großer Verfechter der Selbsthilfegruppe oder überhaupt der Selbsthilfe. Ich habe 1997 meine erste Selbsthilfegruppe gegründet und ich kannte davor niemanden mit der gleichen Erkrankung. Und alleine zu wissen, da sitzen Menschen, die verstehen dich, die machen genau das Gleiche durch, die wissen, wovon ich rede, die kennen die Scham, weil die Zwangsstörung ist eine der Erkrankungen, die am meisten verheimlicht wird. Und so im normalen Leben sprichst du nicht drüber, du sprichst nicht mit deiner Freundin drüber. Du weißt, ich muss immer den Wasserhahn 10 Mal auf und zu drehen oder ich brauche eine halbe Stunde, bis ich das Haus verlasse. Weil das kann sich keiner vorstellen, der denkt, oh, der ist ja verrückt, was soll das denn so? Also das Verständnis ist nicht da. Oder du glaubst, dass derjenige dich dann verurteilt oder dich nicht mehr zum Freund haben will. Ganz schlimm ist es zum Beispiel auch auf der Arbeit, sich da zu outen. Da hast du vielleicht, meint der Chef, du bist nicht mehr leistungsfähig. So, also offen damit umzugehen, fällt leider immer noch schwer. Und darum ist es so wichtig, eine Gruppe zu haben, wo du ganz offen darüber sprechen kannst, wo du endlich mal über deine Sorgen, deine Ängste reden kannst, aber wo du auch mitkriegst, was andere schon erlebt haben, wie die mit Therapie umgegangen sind, was sie selber für sich tun, damit es ihnen besser geht. Und dann kannst du dich, also so eine Selbsthilfegruppe kann dir helfen, in Therapie zu kommen. Aber sie kann dir auch nach der Therapie helfen, da auch weiterzumachen. Also immer wieder Ansporn zu sein, weiterzuüben. Also Selbsthilfegruppen sind für mich eins der wichtigsten Bausteine. Und ohne sie, glaube ich, würde unser Gesundheitssystem überhaupt nicht mehr funktionieren. Also welcher Arzt hat denn die Zeit, dir genau zu erklären, warum habe ich denn Zwang und wo kommt der her und wieso mache ich das und was gibt es dagegen? Das kannst du aber über eine Selbsthilfegruppe erfahren. So, und also ohne die würden wir gar nicht mehr zurechtkommen.
Was würdest du Menschen sagen, die vielleicht schon mal bei einer Selbsthilfegruppe waren und das irgendwie nicht so toll fanden oder welche die Sorge haben, sich da zu öffnen in der Selbsthilfegruppe?
Also ich höre gern von einigen Menschen, die sagen, nee, ich möchte lieber nicht in die Selbsthilfegruppe gehen, weil ich könnte mir ja den Zwang von meinem Nebenmann abgucken und den mache ich dann auch. So, also ich würde was abgucken und das dann zu Hause weitermachen. Also der Zwang würde immer mehr werden. Das kommt aber in der Regel sehr, sehr selten vor. Dann gibt es Menschen, die sagen, nee, das bringt mir nichts, weil da wird immer nur über Zwänge geredet und die jammern so und da ist keine Struktur. Das kann durchaus sein. Also ich selber leite ja seit 25 Jahren Selbsthilfegruppen und wir haben eine gewisse Struktur in den Gruppen. Also dass es zum Beispiel ein Anfangsblitzlicht gibt, wo jeder erzählt, wie es ihm geht und wer er ist. Dann einigen wir uns auf ein Thema, über das wir reden wollen. Und dann gibt es ein Abschlussblitzlicht. Ne? So, wie hat es mir gefallen? Komme ich gerne wieder oder so? Ne? Was nehme ich Positives mit? Und wichtig ist, dass jeder in der Gruppe dann auch mal drankommt, zu dem Thema was zu sagen oder seine Erfahrungen mitzuteilen. Also ich finde, so gewisse Regeln und Struktur braucht eine Gruppe. Und wenn eine Gruppe sowas gar nicht hat, ist es für einige schwierig. Ne?
Ja, das habe ich selber auch schon erlebt. Also dass solche Selbsthilfegruppen, wo es dann nicht so gute Regeln gibt oder keine gute Moderation oder keinen Ablauf, dass die auch einfach nicht so hilfreich dann sind.
Ja. Es gibt auch Gruppen, die arbeiten nach dem sogenannten 12-Schritte-Programm. Die gibt's ja, haben ja die anonymen Alkoholiker entwickelt. Sowas gibt es inzwischen auch für Zwangsstörungen. Also wir haben das mal in der Gruppe versucht, das so an eine höhere Macht abzugeben und so. Aber das war uns so fremd. Also du sprichst ja nicht bei den anderen persönlich an, sondern du hältst dich an diese Regeln, und das war für uns zu schwierig. Und darum sind wir dann wieder zu unserem Konzept übergegangen, und diese Konzepte vermitteln wir auch. Das kann man zum Beispiel auch auf unserer Homepage nachlesen, was da geeignet wäre und so. Also ich finde, Selbsthilfegruppen sind ganz, ganz wichtig und sind eigentlich für mich so der erste Weg in Richtung Veränderung.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind mit den meisten Fragen durch. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas loswerden, über was wir noch nicht gesprochen haben.
Also wenn man sich über Zwänge informieren möchte, soll man sich an die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen wenden. Ne? Wir haben also die Selbsthilfe sehr ausgebaut. Also wir haben 68 Selbsthilfegruppen in Deutschland. Es gibt diverse Online-Gruppen jetzt auch zur Zwangsstörung. Wir bieten Seminare an online. Wie gesagt, unser Hauptgeschäft ist, Menschen telefonisch zu beraten und ihnen Adressen von geeigneten Therapeuten und Kliniken zu geben, aber auch von Selbsthilfegruppen. Wir veranstalten eine Tagung, wo alle hinkommen können. Wir machen so Bundestreffen für Selbsthilfegruppen. Wir haben 4 Berater, davon sind 3 selber betroffen. Und es ist ein unheimlicher Türöffner, wenn man dann als Berater sagt, Mensch, ich kenne die Ängste, die du hast. Mir ist es auch so gegangen. Oder Tabletten mochte ich auch nicht nehmen. Oder die Therapie war so und so. Das hilft ganz vielen Menschen, sich dann auch zu öffnen. Und eine Beraterin, die hat Psychologie studiert, hat bei uns mal ein Praktikum gemacht, hat jetzt eine eigene Praxis, aber macht das immer noch einmal in der Woche weiter. Und wir sind ein super Team. Und da geht eben viel in Richtung betroffene Angehörige, Selbsthilfe, und wie sich das weiterentwickeln wird, weiß ich nicht. Und da bin ich selber sehr gespannt. Und es ist alles sehr auf die Bedürfnisse der Mitglieder ausgerichtet. Und wir haben dann, als ich Vorsitzende wurde, den Vorstand auf 4 Sitze begrenzt. Und davon sind immer 2 Betroffene und 2 Experten. Also wir sind paritätisch besetzt. Und den erweiterten Vorstand haben wir zum Kuratorium gemacht. Die haben also eine beratende Funktion. Da ist es also auch so, dass da sowohl 5 Betroffene wie auch 5 Experten drin sind. Und der wissenschaftliche Beirat, gut, das sind Experten, Forscher und ähnliches. Aber auch an deren Sitzungen nehme ich teil. Wir haben die S3-Leitlinien für Zwangsstörungen gemeinsam entwickelt. Wir sind jetzt gerade dabei, Patientenleitlinien daraus zu machen, damit Patienten das auch verstehen. Also wir haben eine sehr, sehr gute Basis miteinander gefunden. Man vertraut mir. Ja, ich glaube, viele der Fachleute schätzen auch meine Meinung und das, was ich so für den Verein tue. Und ich habe jetzt angekündigt, auch aufgrund meines Alters, also ich bin jetzt 65, und auch auf gesundheitlicher Basis, ich bin halt nicht mehr so fit, dass ich gesagt habe, gut, ich höre in 2,5 Jahren auf als Vorsitzende. Und da sind natürlich besonders die Mitglieder schon alle ganz unruhig. Oh Gott, und wer wird sich denn um die Selbsthilfe kümmern? Und wer wird sich dann um uns kümmern? Und wie wird denn der Verein aussehen? Ich meine, ich würde mir wünschen, dass mir ein Betroffener nachfolgt. Aber ich weiß auch, dass Betroffene, die eine klassische Zwangsstörung haben, nicht gut durchgehend so belastbar sind. Also die aufgrund der Erkrankung dann auch mal 3-4 Monate ausfallen können. Und das ist aufgrund für einen Vorsitz natürlich eher gefährlich. Ich hatte zwar auch meine schlechten Zeiten, aber ich konnte meinen Job immer noch irgendwie machen. Und man wird sehen, wie sich das entwickelt. Also da bin ich auch gespannt. Und mir tut es natürlich leid, wenn ich erleben muss, dass dann der Bereich der Selbsthilfe deutlich eingeschränkt wird, weil die mehr Augenmerk auf die Forschung oder auf die Wissenschaft legen. Aber gut, das ist dann nicht mehr mein Problem. Ne? Ich habe es dann über 21 Jahre gemacht und ich finde, das reicht dann auch.
Genau, und du hast ja auch ein Buch geschrieben.
Ja, ich habe ein Buch geschrieben das ist jetzt schon 2008 erschienen. Das war der erste Ratgeber zu Trichotillomanie, weil es gab bis dahin keinen Ratgeber zu Trichotillomanie. Und ich weiß, ich bin seitdem ich Vorsitzende bin, gehen wir regelmäßig zur DGPPN, das ist die Deutsche Gesellschaft Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, die macht immer einen Kongress in Berlin und dort haben wir immer einen Infotisch gehabt und dort bin ich, habe ich einen Verleger kennengelernt, den Herrn Papst, den Papst Verlag, der mich dann fragte, welche Erkrankungen ich habe und dem habe ich das dann erzählt und sagte, ja Mensch, dazu gibt es aber noch nichts, können Sie nicht, gibt es dazu irgendwelche Studien? Dann habe ich ihm gesagt, ja, da gibt es eine Psychologin, die hat ihre Doktorarbeit dazu geschrieben, ja, kann die nicht mal was dazu schreiben, das hat die dann nicht gemacht und er hat gesagt, wollen Sie denn nicht mal was schreiben? Und erst wollte ich nur meine Lebensgeschichte aufschreiben. Und dann habe ich gedacht, nee, das bringt nicht so viel. Und habe Fragen, die ich schon 20 Jahre dann immer in der Beratung gehört habe, an Experten gestellt. Ne? Was ist eine Verhaltenstherapie? Wie geht man da vor? Welche Medikamente setzt man ein? Also ich habe denen immer so 7 bis 8 Fragen gestellt in ihrem Bereich. Und denen haben sie beantwortet. Dann haben auch Betroffene erzählt, wie sie damit umgegangen sind. Wir haben Gedichte da drin. Ich habe auch einen Friseur da drin, der dazu geantwortet hat. Eine Hautärztin dabei gehabt. Das ist 2008 rausgekommen und jetzt seit 6 Jahren sitze ich eigentlich an der Fortsetzung. Das Buch, so wie es ist, wird es bleiben, aber es wird ergänzende Kapitel geben. Es hat sich ja doch weiterentwickelt. Also Professor Moritz vom UKE hat zum Beispiel so eine Entkopplungsmethode entwickelt für diese Störung. Eine Freundin von mir ist Psychologin und Friseurin, die eine bestimmte Haarschneidemethode entwickelt hat. Das soll da vorgestellt werden. Und ich und der Verleger sagte, es ist doch interessant, wenn man mal nach 10 Jahren hört, ob es ihnen immer noch gut geht. Und das tut es ja. Und ich bin jetzt mit meiner Geschichte so knapp vorm Ende, aber es sind so viele andere Dinge jetzt am Laufen, wie diese Patientenleitlinie oder so, dass ich einfach im Moment nicht dazu komme, das zu machen. Aber ich habe es vor, das irgendwann nochmal abzuschließen und das dann als zweite Neuauflage rauszubringen.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Ja.
Ja, dann vielen Dank für deine offene Art und dass du das alles hier bei uns so frei heraus erzählst. Das machen ja auch nicht viele. Viele trauen sich ja auch nicht so ehrlich und offen von sich zu sprechen. Ich mache das ja auch im Podcast, aber es ist ja noch nicht so typisch, sage ich mal.
Aber ich denke, nur wenn wir Betroffenen darüber sprechen, können wir anderen auch zeigen, dass es Hilfe gibt und dass man da auch rauskommt. Ein Experte, der hat zwar das studiert und der weiß, wie es theoretisch geht und praktisch, aber es ist immer was anderes, wenn ich als Betroffener zu jemandem spreche, als wenn das der Experte tut. So, und insofern sind solche Podcasts, so wie du es machst, oder auch Videos oder so, sind sehr hilfreich für Betroffene. Und insofern bin ich dir sehr dankbar, dass ich hier die Möglichkeit hatte und andere vielleicht ermuntern kann, sich, wenn sie an Trichotillomanie oder an Zwangsstörungen leiden, sich Hilfe zu holen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und weiterhin alles Gute für dich.
Danke, dir auch.
Dankeschön.
So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, für euch war das Interview genauso wertvoll wie für mich. Leider sind ja gerade die Interviewfolgen meines Podcasts oft nicht so beliebt. Zumindest sind die Aufrufzahlen da oft geringer, obwohl ich auch häufig sehr viel positives Feedback dafür bekomme. Aber ich denke, jeder Mensch hat da so eben seine Vorlieben und natürlich ist auch die Tonqualität ein bisschen anders als bei den anderen Folgen. Nächstes Mal wird es auf jeden Fall wieder eine Folge ohne Interview geben. Ich persönlich finde es aber immer wieder sehr wichtig, dass auch selbstbetroffene Menschen eben hier zu Wort kommen können, weil deren Erfahrungen sehr unterschiedlich sind, aber oft eben nicht so gehört werden und auch in den Medien oft nicht immer so präsent sind. Und gerade beim Beispiel von Antonia können wir außerdem sehen, wie wichtig, aber leider auch oft schwierig es ist, sich als betroffener Mensch für das Thema der psychischen Erkrankungen mit einzusetzen und mit anderen Betroffenen, Angehörigen und Experten ins Gespräch zu gehen. Es ist aber möglich und ich finde, dafür ist Antonia ein ganz tolles Beispiel. Ich selbst versuche das hier im Podcast und auch im Rahmen meiner persönlichen Arbeit immer wieder irgendwie in den Fokus zu stellen, dass dieser Austausch zwischen Betroffenen und Angehörigen und Experten und auch interessierten anderen Menschen immer wieder da ist und dass das auch sehr, sehr bereichernd sein kann, auch mal zu hören, wie andere das von außen wahrnehmen oder aus ihrer Position wahrnehmen und sich da auszutauschen. Leider finde ich, dass es da aber auch noch sehr viel Luft nach oben gibt und noch viele Möglichkeiten, die wir noch ausschöpfen sollten. Wenn ihr selbst nicht wisst, wie ihr euch engagieren könnt, dann schaut doch mal, ob es in eurer Gegend eine passende Selbsthilfegruppe oder einen Verein gibt. Manchmal hilft es dafür einfach schon so eine Diagnose, von der ihr oder ein Angehöriger betroffen seid oder wo ihr euch für interessiert. Und dann das Stichwort Selbsthilfe, Selbsthilfegruppe oder Verein in eine Suchmaschine einzugeben. Es gibt schon so viele tolle Vereine und Netzwerke, die sich gemeinsam austauschen und zur Aufklärung von Betroffenen und Angehörigen beitragen, die bei der Vernetzung helfen und auch Tipps zur Behandlung weitergeben oder eben sogar Therapeutenlisten oder sowas haben. Es lohnt sich, da einfach mal auf die Suche zu gehen und das ein bisschen zu erkunden und vielleicht auch ein paar Vorurteile abzulegen, die man vielleicht bezüglich Selbsthilfegruppen oder Selbsthilfevereinen so hat. Einfach mal anschauen, nicht jeder Verein ist natürlich gleich. Wenn ihr weitere Infos zu meinem Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail an innenlebenpodcast@gmx.de schicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.